SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zum zweiten Podcast der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Unser heutiges Thema ist die Security Awareness. Was ist das überhaupt und wie kann sie am besten vermittelt werden? Wie begeistere ich meine Mitarbeiter für dieses Thema? Dies und viele andere Fragen klären wir in den nächsten rund 30 Minuten. Viel Spaß beim Hören und bleiben Sie sicher! Hallo und herzlich willkommen zum SkyTail Podcast Ausgabe 2. Heute wollen wir uns ein wenig mit dem in der IT-Branche seit längerem brandheißen und auch viel diskutierten Thema Security Awareness beschäftigen. Und bei mir ist der Diplom-Informatiker Max Siegler, der ist der Leiter der SkyTail Online Academy for IT Security und der ist auch gleichzeitig der Dozent da. Also Max, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein paar Worte zu SkyTail. Was ist das? Was macht SkyTail?
Ja, SkyTail ist ein Fachbereich von der Audiocation GmbH. Uns gibt es jetzt mittlerweile seit 2015. Wir sind ein Ausbildungsinstitut, vollkommen unabhängig, und wir bieten einfach Online-Kurse für IT und Informationssicherheit an. Und ja, Datenschutz gehört eigentlich auch noch mit zu den Themen.
Was gehört noch alles zu Audiocation GmbH? Ich meine, GmbH, das hört sich so an, als hättet ihr mehrere Zweige.
Ja, Audiocation, der Name sagt das schon so ein bisschen. Wir kommen ganz ursprünglich aus dem Audiobereich, also Recording, Song Producing und ähnliche Dinge. Audio Education, damit sind wir damals gestartet, vor mittlerweile 10 Jahren eigentlich. Und noch mit dazu gehört die Online-Schule für Gestaltung, die OFG. Da gibt es dann eben Kurse für Grafikdesign, Webdesign, Fotografie, 3D-Design und so weiter, eine ganze Menge an Kursen. Und eben jetzt seit 2015 ein ganz neuer Fachbereich zum Thema IT und Informationssicherheit.
Und wie setzt sich das Team zusammen jetzt bei SkyTail? Das sind wahrscheinlich nicht dieselben Dozenten wie bei Audiocation oder bei der OFG.
Nein, also wir haben das ganz bewusst auch so getrennt, dass wir eben nicht sagen, bei uns kriegen Sie vom Nähmaschinenkurs bis zur IT-Security, bis zur Web-Security wirklich auch alles, sondern wir haben einzelne Teams, ne, wirklich Profis aus der IT-Branche, weil uns eben auch wirklich wichtig ist, dass wir aktuelles Wissen professionell wirklich auch weitergeben können. Das Ganze wird natürlich nochmal didaktisch aufbereitet, das sind unterm Strich die gleichen Leute, die dann die didaktischen Kurse intern führen und auch die Prüfungen durchführen, dass unsere Kurse auch gut aufbereitet sind und gut verständlich. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, haben wir da einfach Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen der IT zusammengeholt, die da Experten sind, die Spaß an dem Thema haben und das gut vermitteln können.
Und an wen richten sich die Kurse jetzt? Muss ich da IT-Fachmann sein oder ist das auch für die Leute aus, was weiß ich, aus der Buchhaltung, aus der Telefonzentrale oder sonst irgendwas?
Ja, wir machen zwei unterschiedliche Arten von Kursen. Wir haben zum einen mal die Weiterbildungen für fortgeschrittene IT-Fachkräfte. Also da geht es dann zum Beispiel um, wie kann ich Web-Applikationen, wie kann ich Webseiten angreifen, wie kann ich Unternehmenssysteme oder Netzwerke angreifen und wie kann ich, ja, natürlich nicht nur angreifen, sondern wie kann ich mich auch dagegen schützen, wie kann ich mein Unternehmen damit absichern, wie kann ich meinen Webshop absichern. Das sind so diese technischen Schulungen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Kurse für Mitarbeiter und Führungskräfte, wo es dann um Themen Datenschutz, Führungskräfte, Sicherheit geht, um Security Awareness, soziale Verantwortung und ähnliche Themen. Die sind dann etwas weniger technisch bewusst, sondern eben so gestaltet, dass man sich auch eben als Nicht-ITler darin zurechtfinden kann.
Das sind also auch zum Teil berufsbegleitende Ausbildungskurse.
Richtig, genau. Das ist uns eben sehr wichtig, dass wir das Ganze eben berufsbegleitend durchführen können. Und damit haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir orts- und zeitunabhängig arbeiten können. Also bei uns haben wir jetzt keine festen Termine für Webinare, wo ich dienstags morgens um 10 da sitzen muss und mir dieses Webinar anschauen muss oder wo ich zu irgendwelchen Präsenzterminen da sein muss, sondern ich kann mich dann hinsetzen und lernen, wann ich möchte oder eben auch wo ich möchte.
Kann eigentlich jeder so ein Ausbildungsinstitut aufmachen oder muss man sich dafür irgendwie registrieren lassen? Habt ihr irgendwie so eine Urkunde an der Wand hängen mit so einem Stempel drauf? Ihr seid geprüft, ja, TÜV-Siegel oder sowas?
Ja, da sind so einige Urkunden, die hängen da. unter anderem, was tatsächlich da hängt, ist unser ISO 9001-Zertifikat. Das wird eben häufig nachgefragt in Sachen Qualitätsmanagement. Aber eben als Ausbildungsinstitut, das kann nicht jeder machen, zumindest nicht in dem Bereich Fernunterricht, unter denen das Ganze offiziell auch laut Gesetz fällt. Wenn man da jetzt einen Kurs anbieten möchte, muss man den Kurs zertifizieren lassen von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht, von der ZFU. Die geht dann daher, die prüft das pädagogische Konzept, die prüft die Aufgaben, die prüft die Dozenten, ob die auch wirklich fachlich geeignet sind und ähnliche Dinge. Das sind tatsächlich Punkte, ich habe früher auch Präsenzschulungen gehalten. Da hat kein Mensch nachgefragt. Das ist im Online-Sektor anders. Da gibt es tatsächlich ein Fernschulgesetz. Da werden solche Dinge dann abgefragt. Zumindest, wenn man Support leistet, wenn man Aufgaben einsenden lässt von den Kursteilnehmern und zu den Aufgaben auch Feedback gibt. Wenn ich jetzt einfach nur einen Videokurs ins Netz stelle und dafür Geld verlange und der Kursteilnehmer schaut sich einfach nur Videos an, dann gibt es auch so eine staatliche Kontrolle nicht. Das hat für den Anbieter vielleicht den Vorteil, dass es deutlich günstiger ist, weil das ist schon wirklich sehr aufwendig, so ein Audit durchzuführen. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat man als Kursteilnehmer die Sicherheit, dass da was Sinnvolles dahinter steht und es ist eben auch ein staatlich zugelassener Kurs.
Das heißt also, wer demnächst mal Bibis Schminktipps im Internet machen will, der kann das einfach so machen, aber wer die Leute hinterher abfragen will, der braucht eine Prüfung durch die ZFU, habe ich jetzt gelernt.
Richtig, genau. Und damit kriegt man auch ein Zertifikat mit einem Stempel drauf und einem schönen Hologramm, damit das Ganze auch schön offiziell und ja, wertig
Stempel
aussieht.
Stempel ist in Deutschland immer wichtig. Erst wenn ein Stempel drauf ist, ist es auch richtig. Das wissen wir ja. Schön, haben wir das geklärt? Dann kommen wir doch mal zu den großen wirtschaftlichen Schäden, die in der letzten Zeit entstanden sind durch Datendiebstähle, durch Sabotage. Ich habe gelesen, 2018 war das ein Schaden von über 100 Milliarden Euro, hat der Digitalverband Richtig. Bitkom berichtet. Und das ist ja nun fast doppelt so viel wie 2017 noch. Das sind schon alarmierende Zahlen, die belegen, dass da im Sicherheitsbereich sicher noch einiges passieren muss.
Ja, vollkommen richtig. Also ungefähr 70% der deutschen Unternehmen sind in den beiden vergangenen Jahren schon von digitalen oder analogen Attacken betroffen gewesen. Das ist schon eine wirklich erschreckende Zahl. Und bei jedem fünften Unternehmen haben die Angreifer tatsächlich sogar sensible Daten erbeutet.
Also die Daten von den Kunden und vielleicht auch sogar irgendwelche Bankleitzahlen und Kontonummern und sonst irgendwas oder Passwörter, ne? Das sind dann die sensiblen Daten.
Richtig, genau. Da kommt man natürlich dann sofort in diesen Datenschutzbereich auch mit rein. Sobald es dann um Kundendaten geht, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, sehr heikel. Da kommen dann auch die Datenschutzbehörden, die Aufsichtsbehörden mit ins Spiel. Solche Fälle muss man dann tatsächlich auch offiziell melden und auch eben die Betroffenen informieren. Das wird für so ein Unternehmen schon sehr aufwendig und kostspielig, wenn solche Angriffe dann passieren.
Ja, das kann schnell in die Millionen gehen, wenn sowas mal passiert. Und das sind ja nun auch keine kleinen privaten Hacker mehr wie früher. Das kennt man ja so aus den alten amerikanischen Filmen aus den 80er Jahren, wo dann irgendwelche Kinder im Kinderzimmer gesessen haben und sich dann mal eben ins Pentagon eingehackt haben. Sondern inzwischen sind das ja auch gut ausgerüstete und technologisch sehr versierte Profibanden, die zum Teil auch mit staatlicher Unterstützung agieren. Und deswegen haben Umfang und Qualität der Angriffe ja auch geradezu dramatisch zugenommen.
Ja, absolut. Also das ist das gute alte Katz und Maus oder Hase-Igel-Spiel, wie man das so kennt.
Irgendwas Tierisches auf jeden Fall.
Oder beides. Es ist einfach so, man rüstet auf der einen Seite auf. Das war in der Vergangenheit eben sehr viele technische Maßnahmen. Da hat man sich sehr stark drauf konzentriert. Also eben Firewalls, Netzabsicherungen, Virenscanner und so weiter und so weiter. Und da sind die Hausaufgaben in der Regel schon relativ gut gemacht. Und deswegen hat sich das Ganze für die Angreifer sehr stark in Richtung Mensch, soziale Angriffe verlagert, also diese ganzen Social-Hacking-Angriffe beispielsweise, Social-Engineering, weil das eben für die Angreifer deutlich einfacher geworden ist, als technische Hürden zu überwinden.
Der Mensch ist also immer noch das schwächste Glied in dieser ganzen Sicherheitskette, ne?
Absolut. Das heißt jetzt nicht, dass man die technische Sicherheit absolut vernachlässigen sollte, aber wie gesagt, da ist sehr viel passiert in der letzten Zeit. Auch da gibt es natürlich Angriffe, gerade im Bereich von außen, ich sag mal Sicherheit von Web-Applikationen, Sicherheit von Unternehmensnetzwerken. Da muss natürlich auch eine Menge passieren, aber unterm Strich ist aktuell ja, seit einigen Jahren schon der Trend, dass der Mensch eben die größte Schwachstelle ist und immer sehr gerne angegriffen wird. Technisch oder eben auch, ja, analog, wie es so schön heißt, ne, übers Telefon, dass man versucht, ins Gebäude reinzukommen oder ähnliche Dinge.
Eben zum Beispiel Stichwort Tailgating, da kann ja noch so eine tolle Sicherheitskontrolle am Eingang sein und Hightech-Türen und Kartenleser und sonst irgendwas. Sobald ein Angestellter so nett ist, jemand die Tür aufzuhalten, den er nicht kennt, ist die ganze Sache schon wieder gestorben.
Richtig, da wird oft drüber gesprochen, ja, bei uns gibt es sowas nicht, aber ich habe das selbst schon oft erlebt. Wir haben früher auch Sicherheitsüberprüfungen in diesem Bereich gemacht. Und wenn man dann irgendwo bei einer großen Firma eingeladen war, um Besprechungen zu halten oder Vorträge zu halten, dann war es eigentlich so eine Art Sport auch schon zu schauen, schaffe ich es einfach irgendwie, ohne an der Pforte mich anzumelden, zu meinem Ansprechpartner durchzukommen. Und das hat in erschreckend vielen Fällen auch funktioniert und dann hatte man gleich direkt auch ein Gesprächsthema. Also der beste Trick ist natürlich, man geht morgens mit der Masse einfach rein. Jetzt kommt irgendwie ein Bus, U-Bahn oder was auch immer oder zu den Stoßzeiten geht man rein. Natürlich, klar, Firmen, die dann technische Maßnahmen haben, diese sogenannten Vereinzelungsanlagen, also sprich ein Drehkreuz, da ist das schon wieder deutlich schwieriger. Aber auch da kann man sich natürlich Tricks einfallen lassen. Mit etwas mehr Aufwand.
Ja klar, du brauchst ja nur einen Stapel Pakete in die Hand zu nehmen und zu rufen, halten Sie mal bitte eben die Tür auf, ich komme nicht an meine Karte und schon, ja klar, gerne, mache ich.
Ja,
also sowas funktioniert eigentlich fast immer.
Richtig, also kommt immer sehr drauf an, man muss ein bisschen Abstriche machen bei Banken, Versicherungen, da ist das Sicherheitsbewusstsein natürlich deutlich ausgeprägter, die werden auch deutlich öfter überprüft. Da geht es natürlich auch nochmal um ganz andere Daten. Da ist es etwas schwieriger, aber ich möchte nicht ausschließen, dass das da auch funktioniert, ja.
Aber das Haupteinfallstor für die Hacker ist ja immer noch die E-Mail, was man da in letzter Zeit so alles gelesen hat. Der Emotet-Erpressungstrojaner ist wieder ganz groß unterwegs. Der hat auch schon Bundesbehörden befallen. Der Uni Gießen war befallen in den letzten Wochen mit 38.000 Studierenden. Klinikum Fürth war mal lahmgelegt worden und die konnten keine Patienten mehr aufnehmen. Und die Infektionen erfolgten fast immer über E-Mail-Anhänge. Inzwischen müsste sich das doch eigentlich rumgesprochen haben, dass man sowas nicht macht.
Ja, sollte eigentlich so sein, aber es kann einfach immer mal schnell passieren bei der Flut von E-Mails, die man so den ganzen Tag bekommt, wenn man dann im Stress ist und so eine E-Mail wirklich gut gemacht ist, was in letzter Zeit leider immer häufiger vorkommt, dann passiert es schon auch den, ich sag mal, gut Ausgebildeten ganz schnell, dass man im Stress einfach mal auf sowas draufklickt und die wesentlichen Merkmale dann einfach übersieht. Und ja, dann ist es auch schnell passiert, ne? Gerade Emotet, der geht dann wirklich her. Man hat einen Dateianhang oder auch einen Link auf eine Word-Datei in der Regel. So wird das häufig gemacht. Word oder Excel wird auch ganz gerne mal genommen, weil es eben nicht ganz so bekannt ist, dass das da auch kritisch sein kann. Und darin ist einfach ein Makro versteckt, also ein bisschen ausführbarer Code. Und der lädt dann wiederum anderen Code nach und Schadprogramme und installiert sich dann lokal auf dem System.
Und wenn der erstmal installiert ist, dann ist es wahrscheinlich auch schon zu spät.
Dann ist es schon deutlich zu spät. Dann kann man, ja, können unterschiedliche Dinge passieren, ne? Also man kann dann versuchen, erstmal Passwörter abzugreifen, Mails zu verschicken. Man kann einen sozialen Graph erstellen. Man kann versuchen, innerhalb des Unternehmens weitere Systeme anzugreifen. Man kann, das wird auch gerne gemacht, die Festplatte verschlüsseln und hinterher Lösegeld fordern. Oder man versucht sich einfach, ich sag mal, im Unternehmen so ein bisschen einzunisten, weitere Systeme anzugreifen, ja, und dann eben noch spannendere Daten zu finden, ne? Weil wenn ich erstmal auf so einem, ich sag mal, System eines Sachbearbeiters lande, dann habe ich erstmal nicht viel gekonnt, aber wenn ich von da aus es schaffe, dann weiterzukommen an die zentralen Finanzsysteme, an die HR-Systeme oder wie auch immer, dann wird's wirklich spannend.
Und an der Stelle kommt dann auch die Security Awareness endlich mal ins Spiel, um mal wieder den Bogen zurückzuspannen. Und ich glaube, da musst du jetzt mal ganz kurz erklären, was es damit eigentlich auf sich hat.
Ja, Security Awareness, das ist genau der Punkt. Awareness bedeutet ja sowas wie, ich kenne etwas oder ich weiß etwas darüber, ich bin aware, ich bin bereit. Und erstmal geht es wirklich darum, ein Sicherheitsbewusstsein zu schaffen und erstmal ein Bewusstsein auch für diese Angriffe zu schaffen. Natürlich liest man immer wieder in den Nachrichten, in den Medien davon, dass es derartige Angriffe gibt, aber die wenigsten können sich wirklich was darunter vorstellen und dass sie selbst eben auch teilweise sehr schnell zum Opfer werden können. Und genau da setzt eben Security Awareness an oder auf Deutsch auch Mitarbeitersensibilisierung. Die Mitarbeiter wirklich dafür, ja, ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was so ein Angriff sein könnte, woran sie einen Angriff erkennen können und wie sie sich dagegen schützen können. Also Beispiel, jetzt viel geredet. Ich bekomme eine E-Mail und woran kann ich jetzt wirklich feststellen, ob das eine echte E-Mail ist? oder eine ja, gefälschte E-Mail, die versucht, mich irgendwo reinzulegen, mir irgendwas unterzujubeln.
Ich hatte gestern übrigens, fällt mir gerade, eine Phishing-Mail bekommen, angeblich von der Consorsbank. Ja. Die hatte die Absenderadresse bankrobber.se. Insofern, das war dann wirklich einfach.
Sehr schön und sehr
ehrlich. Das war ein Hacker mit Humor. Ja.
Trotzdem wäre ich gespannt, wie viele Leute auch auf diese E-Mail reingefallen sind am Ende. Der hat sich dann wahrscheinlich wirklich kaputt gelacht, ja.
Ja, der hat wahrscheinlich gewettet, ich mache mal was ganz Doofes und ich wette mit dir, dass ich immer noch 100 Deppen finde, die drauf reinfallen. Und die Wette hat er wahrscheinlich gewonnen.
Richtig. Ja, gerade in Firmen ist es natürlich ärgerlich, dass viele Mitarbeiter, wenn sie eben diese Sensibilisierung nicht haben, auch sagen, ja, ich habe mich hier um ganz andere Themen zu kümmern. Ich habe da einfach keine Ahnung von. Dafür haben wir ja die IT.
Ja, genau. Die sagen, da haben wir unseren Datenschutzbeauftragten für. Das ist jetzt nicht meine Sache. Ich habe jetzt wirklich Wichtigeres zu tun.
Richtig. Ne? Oder ja, auf meinem PC ist sowieso nichts Wichtiges drauf. Aber das vergisst man eben oft, dass man eben auch als Firmenmitarbeiter ein Einfallstor in das Unternehmen sein kann. Ich habe jetzt eben gesagt, man kann von einem Mitarbeiter-PC aus auch ja weitere Systeme im internen Netz angreifen. Wenn der Hacker erstmal drin ist, dann geht das auch schnell. Also wir haben früher solche Sicherheitsüberprüfungen auch sehr viel durchgeführt. Man setzt sich in das Unternehmen rein, also dieser erste Schritt ist quasi schon geschafft und versucht von da aus weitere interne Systeme zu finden und anzugreifen. Und unterm Strich muss man sagen, ist einer wirklich erstmal drin in einem Unternehmen oder in einem Unternehmensnetzwerk, dann ist es wirklich wahnsinnig schnell gemacht, von da aus auch auf weitere Systeme zu springen. Also man darf das nicht vergessen, wenn so ein Hacker wirklich mal 1000 E-Mails rausschickt an alle Unternehmensmitarbeiter, wenn das Unternehmen so groß ist und die Wahrscheinlichkeit dann wirklich so weit ist, dass einer draufdrückt, einer reicht dann unterm Strich schon. Und wir sagen dann auch immer, das wollen Sie ja nicht sein.
Das heißt, du musst also erstmal den Mitarbeitern schon mal die richtige Einstellung gegenüber diesem Thema vermitteln und denen sagen, selbst ein Einzelner kann die ganze Sache schon wirklich an die Wand fahren. Ne?
Richtig, genau. Also ich kann mich da an Sicherheitsüberprüfungen erinnern, die ich früher durchgeführt habe in einem Kernkraftwerk. Und wenn man da mit dem Aufzug gefahren ist, hing da wie üblich so in einem Aufzug halt so ein Spiegel. Und außenrum war so ein schöner Rahmen gestaltet und da stand dann heute für die Sicherheit in diesem Kernkraftwerk verantwortlich Sie. Gut, da ging es natürlich auch sehr viel um physische Sicherheit, aber so ähnlich kann man das natürlich dann auch auf die digitale Sicherheit übertragen.
Ja, das heißt, du musst erstmal den Boden bereiten und Verständnis und Wohlwollen und für die ganze Security Awareness, was aber nun gar nicht mal so einfach ist, weil es bringt ja auch jede andere Voraussetzung mit. Du kannst dich ja nicht vorne hinstellen und den Leuten irgendwas erzählen, dann langweilt sich der ITler, während, sagen wir mal, die Buchhaltung überfordert ist. Das heißt, da muss man auch schon so ein bisschen differenzieren bei der Schulung, ne?
Richtig, ja, deswegen, also dieses Prinzip Gießkanne, ich schütte einfach mal über alle Mitarbeiter irgendwas aus, führt dann wirklich in den wenigsten Fällen wirklich zum Ziel. Also man muss dann schon mal schauen, was sind die unterschiedlichen Voraussetzungen. Jeder ist vielleicht auch ein anderer Lerntyp. Der eine liest gerne was, der nächste hört gerne was oder sieht ein Video. Und dann muss man eben versuchen, die auch wirklich alle miteinander anzusprechen und diese unterschiedlichsten Lerntypen wirklich gemeinsam abzuholen.
Also das Schlimmste ist dann dieser Frontalunterricht mit einer PowerPoint-Dokumentation, die ja der Vortragende schon seit 30 Jahren mit sich rumschleppt. Also ich glaube, das kennen wir alle aus der Schule, da schläft man nach 10 Minuten ein und denkt sich, hoffentlich ist ja bald Feierabend und ich komme in die Kantine.
Ja, absolut, genau. Aber das ist auch immer wieder so ein Feedback, was wir bekommen zu unseren Security-Awareness-Schulungen. Der eine liest sich das ganz gerne durch, der nächste schaut ein Video und wir haben auch, muss man ganz ehrlich sagen, wir haben auch Kursteilnehmer dabei, die überspringen den Kurs an sich und springen dann gleich zum Abschlusstest und versuchen dann in dem Abschlusstest die richtigen Antworten auswendig zu lernen. Auch das kommt immer wieder vor. Ja. Unterm Strich muss ich aber sagen, wir haben dann viele Interviews auch hintergeführt, um die Wirksamkeit zu messen. Unterm Strich hat das tatsächlich aber trotzdem zum Ziel geführt, weil sich das dadurch eben auch im Kopf gefestigt hat, ne? Also die Lerninhalte sind dann trotzdem angekommen. Man hat dann nochmal nachgeschaut, warum bin ich denn jetzt hier vor die Wand gefahren, warum war das eine falsche Antwort und hat es dann am Ende doch gelernt, weil ohne Abschlusstest kommt man eben nicht durch den Kurs.
Ja, aber nun denken sich auch viele Firmen, die so eine Schulung machen wollen, na gut, wie ziehe ich die Sache auf, was geht am schnellsten, was ist unkompliziert, schicken wir doch einfach allen mal eine E-Mail. Aber das ist eine Sache, die gern gemacht wird, aber wirklich nicht funktionieren kann. Ne?
Richtig, also ist natürlich sehr, sehr verlockend. Man schickt einfach mal eine Rundmail oder ein Newsletter an alle Mitarbeiter, ist auf jeden Fall wahnsinnig kostengünstig und ist auch kein großer organisatorischer Aufwand. Aber es gab letztens auch eine Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom und darin stand eben unter anderem, Berufstätige erhalten um die 21 Mails täglich. Also gefühlt ist das doch immer, ist diese Zahl einfach viel zu niedrig. Also je nach Position, aber auch 50 oder mehr. Ja. Und ich meine, man kennt das aus der eigenen Erfahrung, ne? Bei so einer Menge geht man dann her, liest vielleicht einfach nur den Header, also das Subject, und dann überlegt man sich, ja komm, ich schaue mir das später nochmal an, ja, Thema IT-Sicherheit, ja, muss ich jetzt nicht viel darüber lesen, lege ich jetzt erstmal weg. Und später kommt man dann irgendwann daher, ah, muss ich jetzt auch nicht mehr lesen, ist ja auch schon alt.
ja, kenne ich.
Richtig.
Der Pile of Shame, den man immer vor sich her schiebt. Und die man am halben Jahr dann findet, oh ja, stimmt, da wollte ich ja drauf antworten. Na, jetzt brauchen wir auch nicht mehr.
Genau, das heißt also, nur mit so einer einfachen E-Mail ist es dann eben leider auch nicht getan. Und man hat natürlich dann auch keine Kontrolle darüber, wer hat es jetzt wirklich gelesen und viel schlimmer noch, wer hat es denn auch verstanden.
Dann vielleicht drückt man denen einfach mal so einen Flyer in die Hand, mal so ganz dumm gefragt. Ja, haben sie was in der Hand und können sich na gut, kann man auch wegschmeißen, aber das ist nichts, was man überlesen kann. Flyer ist doch eine gute Sache, oder nicht?
Definitiv. Also ein Flyer ist auch eine gute Sache. Da kann man vieles auch nochmal, ja, vielleicht auch persönlich an die Hand geben oder den Flyer an den unterschiedlichsten Stellen nochmal platzieren. Nur auch da hat man leider keine Kontrolle darüber, was jetzt wirklich angekommen ist, wer den Flyer gelesen hat. Man hat keinerlei Feedback letztendlich. Also ich will Flyer nicht verteufeln und auch E-Mails beileibe nicht, aber es geht wirklich um eine Kombination der einzelnen Maßnahmen, die man dann ja gleichzeitig parallel oder eben aufeinander aufbauend präsentiert, ja.
Und dazu vielleicht noch Schulungen und Workshops in den Unternehmen, ist da auch eine Möglichkeit, dass man jemanden da hinschickt und die Leute dann versammelt in der Kantine oder so und denen mal ein bisschen was erzählt.
Ja, absolut, ne? Also sowas ist dann auch immer als Auftaktveranstaltung sehr willkommen. Also wir machen häufiger auch mal auf Konferenzen oder teilweise auch für Unternehmen so Live-Hacking-Demos, wo man sich einfach mal hinstellt und den Menschen präsentiert, das hätte jetzt passieren können. Indem man auf eine E-Mail klickt, indem man einen USB-Stick irgendwo gefunden hat und den in seinen Rechner einschiebt. Und ja, dann schaut man sehr schnell in schockierte Gesichter. Und wenn man sowas dann kombiniert als so eine, weil das ist nämlich dann der Punkt, die Mitarbeiter sind in dem Moment total aware, also ihnen ist jetzt in dem Moment richtig das Thema bewusst. Und dann kann man sie wirklich sensibilisieren im zweiten Schritt. Und dann kann man eben Schulungen verwenden, man kann Flyer zusätzlich verwenden. Man kann, wie gesagt, solche Spiegel irgendwo an die Wand packen. Man kann, ja, man kann sich da richtig austoben und große Marketingkampagnen auch dafür fahren.
Wobei die Schulungen vor Ort jetzt natürlich auch immer ein ziemlicher Zeitaufwand sind. Ne? Du musst ja den Betrieb dann eigentlich für einen halben Tag erstmal lahmlegen. Deswegen wird es auch nicht so gerne gemacht.
Richtig, ja. Sowas habe ich früher auch ganz gerne gemacht. Wirklich Präsenzschulungen. Aber es ist wirklich ein sehr hoher organisatorischer Aufwand. Ne? Also wenn man sich jetzt mal ein Unternehmen anschaut mit mehreren hundert Mitarbeitern oder gar tausend, das wäre ja noch schlimmer. Und dann muss man jetzt mehrere Termine organisieren. Man braucht einen großen Raum. Da passen dann vielleicht nicht alle rein. Dann braucht man also zwei, drei Termine oder noch mehr. Dann ist irgendwer krank auf Dienstreise, im Urlaub oder was auch immer. Und kann nicht teilnehmen, was macht man denn mit denen? Ne? Und hinzu kommt natürlich, in so einer großen Runde, ja, traut man sich vielleicht auch nicht, Fragen zu stellen und nochmal so ein bisschen zu hinterfragen. Das heißt also, man lässt sich dann eine halbe Stunde oder Stunde berieseln, geht wieder nach Hause oder an seinen Arbeitsplatz und ja, damit ist auch vieles wieder versickert leider.
Ja, und ein Teil beschäftigt sich dann mit dem Handy und liest auf Facebook, weil in der großen Runde merkt es ja eh keiner. Haben wir ja alle gemacht, wir wissen das ja. Da ist die Anonymität der Masse, da wird man schnell dazu verleitet, mal eben wegzudösen oder sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
Das ist eben der Unterschied, wenn man jetzt so eine Online-Schulung macht, dann kann man sich davor nicht wirklich wegducken. Es wird halt für jeden Kursteilnehmer erfasst, ob er diesen Kurs gelesen hat, ob er den Abschlusstest bestanden hat. Das ist natürlich alles, ich sag mal, datenschutzrechtlich gut durchdacht und eben auch so, dass es für den Betriebsrat auf jeden Fall abnickenswert ist. Also wir sagen beispielsweise nicht, Herr Müller, Meier, Schulze ist jetzt schon zum dritten Mal durch den Abschlusstest gerasselt, sondern wir erfassen tatsächlich nur die erfolgreichen Versuche und sagen dann, okay, jetzt Herr Meier hat den Test bestanden, oder wir würden halt eben schreiben, er hat ihn noch nicht bestanden, ne, oder noch nicht gemacht, was dem Ganzen gleichkommt.
Und diese Online-Kurse, die finden auch jetzt nicht zu einem festen Termin statt, sondern jeder macht es so, wo und wie er gerade Zeit hat.
Genau, das hatte ich ja eingangs schon mal kurz erwähnt. Also wir machen keine Webinare, wo man dann wirklich zu einem festen Zeitpunkt irgendwo sein muss. Das haben wir auch mal eine Zeit lang ausprobiert, aber damit nicht die besten Erfahrungen gemacht. Wenn man jetzt sagt, dienstags morgens um 10 treffen wir uns, dann hat man zum einen diesen organisatorischen Aufwand wieder. Man muss sich irgendwie diesen Termin auch freischaufeln. Dann kommen einige später, stellen dann vielleicht nochmal die Frage, habe ich irgendwas verpasst? dann funktioniert bei dem einen der Kopfhörer nicht und bis es dann wirklich losgehen kann, das ist dann schon doch sehr, sehr aufwendig, ne? Oder wenn dann irgendwo die Internetleitung nicht funktioniert. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, unsere Kurse wirklich nur online, aber eben zeitlich unabhängig anzubieten, so dass jeder sagen kann, komm, ich bin eher der Typ für morgens lernen, der nächste macht das lieber nachmittags oder abends auf dem Sofa oder zwischen zwei Meetings, auch das haben wir schon häufig gehört.
Das geht auch mobil, ne? Es gibt ja auch eine App, mit der man das zur Not auch eben im Bus unterwegs nochmal reinschauen kann.
Richtig, genau, da haben wir uns dann wirklich bewusst für entschieden, weil es gibt auch viele Außendienstmitarbeiter, die dann unterwegs sind und die dann sagen, ach komm, jetzt heute Abend bin ich sowieso im Hotel, was soll ich denn da machen? Dann mache ich jetzt eben diesen Security-Kurs, habe ich zwar auch nicht so richtig Zeit für, aber wenn ich es halt machen muss, dann lieber jetzt abends mal eben schnell zwischendurch, ja.
Aber bei solchen Kursen, gibt es ja überhaupt noch einen Kursleiter? Ich meine, wenn ich mal eine Frage habe oder wenn ich was nicht verstanden habe, an wen wende ich mich dann?
Na klar, also das bieten wir auch an. Das ist eigentlich immer mit dabei, dass man sich per Telefon, per E-Mail, per Chat, Videochat oder wie auch immer man das so haben möchte, bei uns melden kann mit Fragen und dann stehen wir natürlich sofort zur Verfügung, klar.
Das heißt, wir fassen zusammen, die eine richtige Methode zur Vermittlung von Sicherheitsbewusstsein, die gibt es gar nicht, weil es gibt unterschiedliche Lerntypen, unterschiedliche Voraussetzungen und erst der richtige Mix führt zum Erfolg. Das habe ich so richtig verstanden.
Richtig, und man muss natürlich dann auch darauf achten, dass das Ganze dauerhaft ist, damit das Gelernte da auch wirklich mal hängen bleibt. Es hilft nichts, wenn ich jetzt einmal einen Riesenaufschlag mache, einen Monat lang die große Werbetrommel rühre für das Thema Security und dann versandet das Ganze wieder. Das kann man sich ja wie so eine Kurve vorstellen, die dann langsam wieder absinkt und dann irgendwo muss man wieder einen großen Aufschlag machen und dann, also wie so eine Sägezahnkurve, so dass das Thema eigentlich immer wieder in den Köpfen ist. Deswegen bieten wir unter anderem auch an, parallel noch so einen Phishing-E-Mail-Service oder einen Phishing-Simulator, so dass man dann regelmäßig auch mal als Teilnehmer oder als Mitarbeiter eine E-Mail bekommt, eine gefälschte, die ist dann auch relativ gut gemacht. Und wenn man da draufklickt, landet man nicht sofort irgendwo bei einem Bösewicht, sondern man bekommt eine Seite präsentiert, wo dann draufsteht, das hätte jetzt auch ein Virus sein können, aber Edgebet war jetzt nur von Skytail, hast du einfach nochmal Glück gehabt. Hier kannst du auch nochmal nachlesen, woran du das jetzt hättest erkennen können und so schaffen wir es dann tatsächlich auch immer, die Awareness weiterhin kontinuierlich hochzuhalten. Auch wenn man nicht drauf klickt, ist ja auch ein schönes Erlebnis dann zu sagen, ah, guck, ja. Siehst du, da wollten sie mich schon wieder reinlegen, aber ich habe es erkannt.
Jetzt weiß ich auch, woher ich meine Mail gestern gekriegt habe, die Bank Robbery SE, die war von
richtig.
Euch. Ihr wolltet mich nur testen. War zu durchsichtig, Max. Aber das heißt schon, dass man das wirklich, wenn man sowas plant, auch auf Jahre hinaus anlegen muss und nicht irgendwie mal so 3 Wochen oder 3 Monate, sondern wirklich langfristig für die Zukunft planen.
Ne? Richtig, genau. Also so ist es ja nicht nur auch in den Datenschutzgesetzen beispielsweise oder in der Verordnung auch festgeschrieben, dass man regelmäßige Überprüfungen und regelmäßige Schulungen machen soll, sondern das zeigt einem einfach auch die Erfahrung. Ne? Also wenn man einmal einen großen Aufschlag gemacht hat, dann merkt man auch, diese Phishing-E-Mail, die Klickrate ist deutlich niedriger und je länger so eine Schulung her ist, wenn man es dann eine ganze Zeit lang nicht macht, dann merkt man auch, dass die Zahlen dann irgendwann wieder hochgehen. Insofern lohnt sich das schon, das wirklich kontinuierlich immer wieder zu betreiben.
Man muss den Leuten einfach einbläuen, dass Security Awareness jeden Mitarbeiter angeht und das Thema auch mal aus der Expertenecke, aus der IT-Ecke rausholen, weil jeder kann und muss seinen Teil zur Unternehmenssicherheit einfach beitragen.
Richtig, genau. Also da geht es einfach wirklich darum, dass man auch die Angst vor dem Thema wegnimmt und trotzdem auch jedem irgendwo mitgibt, du bist dafür verantwortlich. Das gehört zum Teil deines Jobs letztendlich. Ne? Also du musst dann schon schauen, dein Unternehmen und damit auch deinen Arbeitsplatz zu schützen.
Gut, Max, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt.
Ja.
Wer sich mit dir und mit Skytail in Verbindung setzen will, kann das über die einschlägigen Wege machen, über die Webseite.
Richtig, genau.
Also bei Interesse einfach melden und wir melden uns dann demnächst wieder mit unserem nächsten Podcast. Max, ich danke dir.
Ich danke dir, Matthias. Tschüss.
Skytail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.